Warum kauft sich der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten?
Hat ja Rudolf.
Weil es sich nicht rentiert.
Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Ich hab mir gedacht, der Witz passt, oder? Als letzte Folge im Jahr 2025 von Liebreizend Extreme.
Ja, wir gehen mit dieser Folge in die verfrühte Weihnachtspause. Eigentlich haben wir gestern am Abend entschieden, nächste Woche ziehen wir um. Und unter Umständen ist es doch vielleicht eine intensive Woche, weil...
Eventuell.
Du hast jetzt ja dir überlegt, dass es ja eigentlich gar nicht so... viel Arbeit ist, wir würden das ja vielleicht sogar bis zum 23.12. schaffen, die neue Wohnung, also alles in die neue Wohnung zu siedeln. Und aber die alte Wohnung, da gibt es ja doch so das eine oder andere Thema. Also das Kinderzimmer komplett abbauen, die Wände komplett weiß streichen wieder. Und ich habe jetzt aber gesagt, vielleicht ist es doch intensiver, als wir uns jetzt gerade nur vorstellen können. Nichtsdestotrotz ist ja auch vor Weihnachten eine sehr arbeitsintensive Zeit. Die Kindergeburtstage oder unsere Zwillinge feiern gerade ihren 5. Geburtstag und haben gesagt, vielleicht tut es uns gut, wenn wir nächste Woche einfach schon uns freischaufeln, so gut es geht.
Voll.
Und deswegen, long story short.
Ja, ich habe da noch eine kleine Beobachtung, die da sehr gut dazu passt an mir. Also wir entschuldigen uns und hoffen, ihr seid alle damit einverstanden. Wir haben es eh schon entschieden.
Ja, wieso entschuldigst du jetzt?
Nein, nicht entschuldigen, aber... eigentlich haben wir immer bis knapp vor Weihnachten gesendet und
hast
heuer
du jetzt
heute nicht.
Deinen, unseren Hörerinnen ein schlechtes Gewissen gegenüber?
Ja, ich bin
du
da sehr anfällig.
Allen ein schlechtes Gewissen gegenüber.
Ja, nein, wir haben das heuer jetzt einfach entschieden.
Ja.
Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir haben jetzt drei Wochen Podcast-Pause.
Fast vier, oder?
Fast vier, stimmt.
Ja. Hey Steff, was machst denn du eigentlich am 28. März 2026?
Also ich bin auf jeden Fall in der AXA Melitzum bei Innsbruck, denn Podcast am Berg geht in die zweite Runde. Diesmal mit noch mehr Podcasts auf zwei Bühnen, einer fetten Aftershow-Party. Und das Beste ist, ihr habt diesmal die Möglichkeit, im Community Voting euren Lieblingspodcast zu nominieren und auf die Podcast am Berg Bühne zu bringen.
Wow, das klingt echt mega. Wir sind natürlich mit Liebreizen Extreme auch live am Start, oder?
Ja, fix. Und es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Die Tickets sind limitiert. Alle Infos auf www.podcastamberg.com und verpasst keine Updates auch auf Instagram @podcastamberg.
Wir sehen uns.
Aber man kann ja alle alten Folgen noch hören.
Nochmal anhören.
Nochmal anhören. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und hören uns dann im neuen Jahr. Aber diese Folge fängt jetzt erst an. Also genießt nur die letzte Folge.
Absolut weirder Einstieg. So, aber okay. Steff, was hat dich beschäftigt diese Woche?
Mir hat was beschäftigt, das du mir eigentlich erst gestern gesagt hast, weil ich von dem gar nichts mitgekriegt habe, von dem Fall, von dem Bergsteigerpärchen, wo die Frau am Großglockner gestorben ist. Und du hast mir dann nur irgend so ein TikTok-Video weitergeschickt von irgendeiner Amerikanerin, die das aufgreift. Und irgendwie ist das weltweit jetzt gerade in der New York Times, bis jeder TikToker berichtet drüber, dass in Austria ein Mann seine Frau am Berg erfrieren lassen hat. Und jetzt reden alle in die Kommentare von Alpine Divorce. Und es war irgendwie echt krass, wie die Medien das aufgegriffen haben.
Naja, es war so, heuer im Jänner ist es, glaube ich, passiert, mit der Ende Jänner war dieser Unfall. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt bekannt gegeben, dass sie Anklage wegen Totschlags oder gefährlichem
Tötung oder wie heißt es?
Ja, so irgendwas. Genau. Auf jeden Fall hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und es startet der Prozess, glaube ich, im Februar. Und deswegen ist es jetzt medial einfach, glaube ich, weltweit irgendwie aufgegriffen worden. Und eben natürlich auf Social Media springen voll viele drauf an. Ich habe jetzt aber auch schon wirklich, also wie sagt man denn, normale Medien, also nicht nur Social Media, ja, sondern auch andere Medien halt drüber berichten gehört. Und es ist wirklich weltweit jetzt so ein bisschen in den Schlagzeilen, aber es gibt da unterschiedliche Stimmen von Bergsteigern. Also ich habe zum Beispiel auch einen Peter Habeler drüber reden gehört.
Was hat der gesagt?
Ja, schon, dass einfach massive Fehler passiert seien, so ja, die Art und Weise der Tourenplanung, aber auch das Equipment und halt, dass halt schon irgendwie fraglich ist, das Verhalten einfach, das dieser Bergsteiger dann einfach an den Tag gelegt hat. Das wirft schon sehr viele Fragen auf.
Voll. Also ich sehe es also aus meiner Warte.
Ja, vielleicht erzählst du einfach nochmal kurz, oder weißt du, was passiert ist? Also die zwei
also,
sind…
Also was ich so nachgelesen habe, die sind, es war eine Winterbesteigung vom Großglockner.
Du warst ja, also um das vielleicht kurz einzuordnen, du bist einerseits staatlich geprüfter Skilehrer und Skiführer und warst selber auch schon zweimal am Großglockner.
Ich war zweimal am Großglockner, einmal genau, die Meierl-Rampe und dann über den Westgrat und einmal einen Normalweg, beides im Winter. Ja.
Genau, also genau, das heißt, du kennst den Berg, du hast da
auch
schon Erfahrung.
Ich war
da
schon oben, genau. Und ich glaube, ich darf das ein bisschen einschätzen. Ich habe nichts Genaues gefunden, ob das jetzt ein Bergführer ist oder ein Skiführer oder ob er einfach ein Wanderguide ist oder ich weiß nicht, was er genau.
Es wird immer unterschiedlich berichtet. Ich kann es auch nicht genau sagen. Also manchmal wird wirklich von einem Bergführer geredet.
Ja, ich glaube.
Und andere Medien haben wieder gesagt, er ist halt quasi als erfahrener Berggeher, der sehr viel Hochtouren-Erfahrung hat.
Also aufgrund seiner Entscheidungen glaube ich mal, er ist kein Bergführer. Da hat jetzt mal voraus, ist meine Einschätzung, was jetzt hätte er das glaube ich nicht alles so entschieden. Aber es, ich glaube, ein bisschen ist es so wie bei uns zwar, oder? Ich bin da, wo früher zumindest der erfahrene Alpinist. Du bist die Frau, die mit mir öfter mitgegangen ist, oder? Wir haben ja selber aber coole Touren gemacht.
Aber eigentlich keine Hochtouren, oder?
Ich habe keine krassen Hochtouren, Skitouren heute, vielleicht mal ein bisschen in unwegsameren Gelände dann waren zum Schluss vor dem Gipfel und auch bei der Abfahrt dann. Aber jetzt war so wir sind jetzt nicht an Großglockner gegangen, wollten wir eigentlich mal machen, haben wir dann gar nicht gemacht. Ich habe jetzt da ein bisschen was drüber gelesen, du hast mir es auch vorgelesen, dann hast du mir ein TikTok-Video geschickt, wo eben irgendeine Amerikanerin das analysiert, die keinen Plan für irgendwas hat. Ich finde, das ist dann voll viel Clickbait, damit halt sie ein TikTok-Video hat, das sich Millionen Leute anschauen. Redet jetzt irgendeine aus der Stadt über, wie das am Berg abgelaufen ist, weil sie ein paar Fetzen aus Berichten ausgelesen hat, wie er ist mitten in der Nacht mit ihrem Großglockner gegangen und alles so Blödsinn. Das quasi darauf hindeutet, das ist willentlich von ihm, dass sie stirbt, so als war es ein Mord. Weil ja quasi in Tirol und Österreich gibt es die Alpine Divorce.
Also
und
ich habe davon noch nie was gehört.
Dass er quasi ein Pärchen auf den Berg geht und dann nur noch einer zurückkommt und das oft so quasi dann als Unfall vertuscht wird. Also ich glaube, das ist einmal Schwachsinn Nummer eins. Das wird jetzt voll aufblasen und von voll viel Leid analysiert, die Fakten nicht haben und keinen Plan für Alpinismus haben. Zurück zum Habeler. Ich glaube, der hat, was ich jetzt von dir gehört habe, glaube ich, eine ähnliche Einschätzung wie ich. Das könnten mir zwar gewesen sein. Ich glaube mal.
Danke.
Ich glaube mal, er ist kein Bergführer. Ich glaube, er ist vielleicht ein erfahrener Alpinist. Er hat einen Fehler nach dem anderen bei den Entscheidungen gemacht, aber ich glaube, seine Intention war.
Ja, erzähl jetzt halt einmal nur kurz, was genau passiert ist, was sie gemacht haben. Sie sind
in Stüdelgrat gegangen im Winter. Sie haben einen Zustieg mit den Tourenski gemacht, weil deshalb hat sie Snowboardschuhe gehabt. Sie ist eine Splitboard-Geherin gewesen.
Ja.
Wahrscheinlich. Er vielleicht auch, weiß ich nicht. Deshalb sind sie dann mit Skischuhe, / Snowboardschuhe den Stüdelgrat gegangen.
Es gibt ja nur einen Normalweg, oder?
Das ist nicht der Normalweg. Es gibt einen Normalweg, der geht über die Adlersruh. Sie sind den Stüdelgrat gegangen, der geht von der Stüdelhitten direkt auf den Gipfel auf.
Der ist schwieriger, oder?
Ja,
ich weiß es ja auch nicht.
Das ist halt ein Grat, da sichert man mit Seil, wenn man, also man kann auch freigehen, aber die normalen Leute sichern den mit Seil, dann geht man am kurzen Seil, immer von Sicherung zu Sicherung und eigentlich auch ganz okay. Ich glaube, sie haben er hat eine Reihe von Fehlentscheidungen gemacht. Sie sind erstens mit dem Equipment ist natürlich dann schwerer auf dem Grat zu gehen, als wir mit guten Bergschuhen. Ich hoffe mal, sie haben Steigeisen gehabt. Ich weiß nicht, ob es viel schneeig war, weil bei einer Winterbesteigung kann er gerade extrem schneeig sein, da kann aber komplett frei sein von Schnee. Da kann eisig sein oder nicht, weiß ich nicht. Sie haben sich ein Wetter ausgesucht, was glaube ich auch nicht super war. Es war voll windig, es hat anscheinend geschnieben, es war schlechte Sicht.
Es hat minus 8 Grad gehabt, aber es hat sich durch den Wind angefühlt wie minus 20.
Ja, genau, so. Das ist dann so der Windchill-Effekt, dann kühlst du halt natürlich schnell aus. Dann sind sie, glaube ich, auch noch zu spät losgegangen. Mhm. Warum das dann auch darin geendet hat, dass sie halt mitten in der Nacht im Grat stehen. Und dann hat er, glaube ich, auch viel zu spät den ersten Hilferuf abgesetzt, also Notruf abgesetzt. Und dann sind alles so Kleinigkeiten, dass er sein Handy auf lautlos gehabt hat und wieder in den Rucksack einpackt hat und die nächsten Anrufe der Einsatzkräfte nicht gehört hat. Da wird jetzt alles halt so zerrissen, hat er das absichtlich gemacht oder nicht. Und dann, dass er sie kurz vor dem Gipfel da stehen lassen hat, um abzusteigen, um Hilfe zu holen. Ich glaube jetzt mal, ja, er ist sogar nicht so erfahren, wie jetzt jeder tut.
Aber es war sogar so, dass anscheinend, weil sie es ja von der Hütte aus, es gibt ja diese Hütte unten, oder? Wie heißt die?
Es gibt die Stüdelhütte und die Adlersruh.
Das weiß ich jetzt aber nicht genau, welche das war leider. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie ja von der Hütte aus auch die Stirnlampen beobachtet und auch gewusst, die seien noch unterwegs und die waren nicht am Gipfel und irgendwo hat man halt gewusst, okay, irgendwas stimmt da ja auch nicht, weil die hätten wieder retour sein müssen. Und dann ist auch ein Hubschrauber drüber geflogen, er hat aber dem Hubschrauber auch kein Signal gegeben. Ja. Also er hat eigentlich ja da schon signalisieren können müssen, hey, da passt was nicht, ja. da ihr geht's nicht gut, sie kommen nicht mehr weiter, es ist auch schon zu spät. Also es ist eigentlich komplette Fehleinschätzung der Situation.
Jede einzelne Entscheidung, allein, dass er eingestiegen ist, zu so einer Zeit, mit so einem Equipment, mit vielleicht ihren Erfahrungsschatz, war schon die erste falsche Entscheidung. Und dann, glaube ich, hat er eine falsche Entscheidung nach der anderen. Vielleicht ist ihm dann zu blöd gewesen, dass er es nicht schafft mit ihr. Und da hat vielleicht jeder blöd reden, okay, du bringst nicht einmal quasi deine Freundin über den Stühl gerade auf. Ich weiß nicht, wie das in so Kreisen dann oft anläuft. Und dann denkt er sich, jetzt die letzten halt Meter tot. Schafft er auch noch. Ja eben, also es ist, ich will ihn nicht verteidigen. Ich will auch sagen, ich glaube, es ist nicht ein geplanter Mode gewesen, wie das jetzt ganz viele auf Social Media quasi darstellen, die keinen Plan für irgendwas haben, sondern es ist eine falsche Entscheidung nach der anderen gewesen, die ihr Leben gekostet hat. Sein Leben jetzt wahrscheinlich auch zerstört ist deshalb. Jetzt wird er verurteilt, wahrscheinlich zu Recht. Die ganzen Einzelheiten kenne ich auch nicht, die quasi der polizeiliche Bericht. Aber am Endeffekt bringt es keinen was. Sie ist leider gestorben aufgrund von kompletten falschen Turnplanung und die hätte so nicht stattfinden dürfen. Also voll das traurige Thema, finde ich.
Voll, ich finde halt auch gerade dieses. Ich kenne es ja auch so ein bisschen, wir hatten auch viele Diskussionen, gerade am Anfang unserer Beziehung in diesem, wie soll ich das nennen, diesen coolen Sportler-Alpinisten-Kreisen. Und ja. Da muss man schon sagen, da gibt es ganz viele sehr große, sehr männliche Egos. Bolle also das Gas. Heißt, wir haben ja durchs Sportstudium auch einige Hochtouren gemacht oder so einen Alpinkurs gemacht, die man... Ja. Wenn ich das erzähle, was da eigentlich ja abgelaufen ist, also heutzutage, glaube ich, hätten die irgendwie Disziplinarverfahren hängen mit den Dingen, die sie gesagt haben und die abgelaufen seien zum Teil. War ganz kurz.
Das ist wieder aus sexistischer Natur.
Genau, voll. Ja. Also so, das war richtig
wieder teilweise was anderes.
Übergriff. Ich will jetzt ja nur auf den Typus Mann raus, der sich in solchen Kreisen bewegt.
Voll.
Und dass es da halt einfach dann schon so ist, dass das Ego, das männliche Ego, ich glaube auch, dass es teilweise halt einfach so war, er wollte sich vielleicht nicht die Blöße geben.
Ganz genau.
Das jetzt, dass sie das nicht schaffen oder dass er da einen Fehler gemacht hat. Aber Fakt ist, durch das viel zu große männliche Ego, dass sie, also wir wissen das jetzt ja nicht da, das ist jetzt alles Mutmaßungen, eben da werden ja dann Gerichte auch drüber entscheiden, aber ist jetzt halt einfach die Frau gestorben und eigentlich das Krasse ist, dass er sie halt wirklich da oben allein lassen hat und sie dann da allein erfroren ist. Eigentlich, das ist irgendwie so das Heftigste, weil eben, und das können sie ja nicht nachvollziehen, warum er nicht einfach bei ihr geblieben ist und einfach die Einsatzkräfte verständigt hat.
Genau. Zurück nochmal, ich war oftmals schon
mit... Entschuldige, der Habeler hat eben auch genau das gesagt, dass es halt quasi, du lässt eigentlich einen Kameraden am Berg nicht hinten. Außer, der ist jetzt eh schon tot und du musst dich selber retten oder so. Aber du lässt nicht jemanden, der unterkühlt ist, der...
Ja, nicht bei solchen Verhältnissen, wo der Wind geht und minus 22 Grad, wo du eh schon am Ende bist deiner Kräfte.
Und die Staatsanwaltschaft, das habe ich nämlich auch noch gehört, da gibt es diesen Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft und der hat irgendwie auch gesagt, dass es nicht nachzuvollziehen ist, dass er sie zum Beispiel nicht an einen windgeschützteren Platz gebracht hat. Also das zeigt letztendlich eigentlich schon, dass er nicht wahrscheinlich so Bergführer war.
Ja.
Und was ich irgendwie, auf was ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, weil ja dieses, ich finde, Innsbruck boomt so, das ganze Trailrunning boomt so, der ganze Alpinismus und dieses Skitourengehen, es ist jetzt gerade wieder der Winter am Start und man muss einfach nur mal sagen, hey, es ist einfach extrem gefährlich und wenn man sich nicht auskennt im Gelände oder mit den Bedingungen, dann hat man da einfach nichts verloren. Da muss man sich wirklich Leute buchen, einen Skiführer, einen Bergführer oder Bergführerin, die das eben gelernt haben, die sich da auskennen, aber nicht einfach so auf, ja, wir sind so lästig, wir machen mal so eine Tour.
Ja, und man tut nicht, es kann ja sein, dass er vielleicht ein gewisses Niveau gehabt hat. Was ich die ganze Zeit jetzt sagen wollte, während du schon wieder 3 Minuten geredet hast, war, ich bin auch mit Kollegen oft in einer Situation, auch absichtlich eine, dass mal gespart worden ist, dass man im Dunkeln erst wieder runterkommt, auch bei schlechtem Wetter und so. Das haben wir auch alles gehabt. Theoretisch kann man die Bergrettung rufen, aber wenn man weiß, okay, man schafft das, kann man ja im Dunkeln um 2 in der Früh auch runtergehen. Ist ja alles okay. Das tut man aber mit Leid, wo man weiß, jeder ist für sich selber so gut und so verantwortlich, dass wir eigentlich zwar Kameraden sind, aber jeder weiß, okay, der andere hat das ähnliche Niveau wie ich. Das ist in dem Fall schon mal nicht der Fall gewesen. Und dann kommt nur dazu, es war bei uns auch schon mal öfter so, weil er ist zum Beispiel anprangert worden, er hat nicht einmal eine gescheite Rettungsdecke oder ein Rettungskit dabei gehabt. Ist mir und uns allen schon passiert, wir sind eine krasse Hochtour gegangen. Ah fuck, unten dann, ich hab mein Erste-Hilfe-Backtel im Auto vergessen und so. Oder absichtlich da lassen, weil es Gewicht sparen wirst. Also da kommen oft so kleine Faktoren dazu, die jetzt vielleicht so dargestellt werden, als wäre er komplett fahrlässig und hätte einen Mord geplant, das aber so oft natürlich nicht so ist. Weißt, ich bin auch schon mit dir, glaube ich, Skitour gegangen und hab kein Erste-Hilfe-Backtel dabei gehabt. Also ich hätte damals einmal auch keine Rettungsdecke mit gehabt, wo es mir dann auch kein zweites Mal nicht mehr passiert ist. Ein Fakt ist halt echt, gehst du mit einem Menschen, der das gleiche Niveau hat wie du, Frau oder Mann, egal, gibt es ja voll gute Alpinisten, Alpinistinnen, aber das ist ein Riesenunterschied. Bist du auf dem gleichen Niveau oder hast du so ein Verhältnis quasi, wo du quasi der Guide bist und jemand ist schwächer wie du? Dann darfst du nie von dir ausgehen, sondern immer von dem anderen.
Vom schwächsten Glied der Kette eigentlich, oder?
Fehler Nummer 1, er hätte bei dem Wetter Verhältnisse vielleicht gar nicht gehen sollen und wenn dann den Normalweg. Kannst du jederzeit zu Fuß umdrehen und wieder runtergehen. Kannst bei der Adlersruhe, die ist dann quasi auf halbem Weg da auf, von der Stüdelhütten, kannst einkehren, wenn quasi ein Problem auftritt. Und man darf sich nie die Blöße geben, um Rettung zu rufen. Vor allem am Großglockner, da sind sie eh so super aufgestellt. Ja, wenn Wetter scheiße ist und so, trotzdem, die Daten dann losgehen und sind innerhalb von 2 Stunden vielleicht bei dir, je nach Witterung. Also, er ist zu 100% schuld, was ich jetzt so gelesen habe. Aber es ist kein geplanter Mord, so wie das jetzt manche darstellen. Also ich glaube, so viel kann man sicher sein,
wird nur rauskommen.
Wenn es so ist, dann ist es krass, dann habe ich es falsch eingeschätzt, aber ich glaube es nicht. Gäbe es wahrscheinlich einfachere Methoden, jemanden umzubringen, wenn man das jetzt schon so geplant hat. Und so ist er ja wahrscheinlich auch selber extremst traumatisiert. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er das geplant hat. Weiß ich nicht. Aber er hat alles falsch entschieden, was man nur falsch entscheiden kann, soweit ich das gelesen habe.
Und also es wir kennen doch auch das sein, ich brauche jetzt keine Namen nennen, aber das waren Kollegen von dir, die auch sehr erfahren, sehr gute Skifahrer und so, denen ist doch auch mal passiert, dass die irgendwo in der Wand gehängt sind, nicht mehr weiterkommen sind und den Heli holen haben müssen. Aber wie blöd ist da wirklich geredet worden? Hast du das gehört? Und die hat man holen. Also das ist
es
schon
sind
so.
Bei uns.
Aber es entscheidet halt dann vielleicht wirklich Überleben und Tod.
Es sind bei uns auch Sachen passiert, über die sind passiert. Und okay, dann schaut man sich kurz an, ja, scheiße, über die reden wir nicht mehr. Das wird
manche gibt es auch in Dokus anzuschauen,
ja,
abgesehen davon deine.
Weg ignoriert. Und
oder auf YouTube anzuschauen.
Ja, und es ist einfach am Ende so erfahren du bist, so ausgebildet du bist am Ende am Berg, es bleibt ein Restrisiko, immer. Und das ist einfach ein Fakt, da kann der Peter Haberler umstehen oder der erfahrene Alpinist, der jetzt da das gemacht hat, jeden kann es irgendwie, wenn er Pech hat, passieren. Sieht man immer wieder bei den besten Alpinisten weltweit, wenn sie dann auf einmal nicht mehr unter uns sind. Man gibt sich halt so ein Risiko aus, aber es ist halt immer die Frage, mit wem bist du am Weg? Will der das gleiche Risiko eingehen wie du? Über das muss man davor reden. Und wenn zwei Profi-Alpinisten eine crazy neue Tour gehen und dann beide nicht mehr zurückkommen, weil eine Lawine abgegangen ist, fair enough, sie haben, glaube ich, davor drüber geredet und haben beide gewusst, worauf sie sich einlassen. Die Frau hat nicht gewusst, worauf sie sich einlässt. Und das ist der fatale Fehler und was jetzt das traurige Ergebnis ausgelöst hat.
wir werden es ja weiter beobachten, oder? Es wird sicher medial darüber berichtet werden und dann was auch rauskommt.
Aber mit danach, aber teilweise hat mich aufgeregt, was ich da für eine TikTok-Videos. Dann liest sie auf Englisch den Namen vor, von dem war selber noch nie auf einem 400-Meter-Hügel um und analysiert das.
Das weißt du jetzt auch nicht.
Aber das ist einfach so. Ich kann mich nicht äußern über Sachen, die ich nicht verstehe. Und das ist das Problem natürlich auch am Internet. Jeder darf sich über alles äußern.
Ja.
Dann kommen halt auch viel Blödsinn raus, leider. Aber muss man ja dann nicht ignorieren.
Das hat meine Oma immer schon gesagt. Gar nicht ignorieren.
Gar nicht mal ignorieren.
Was ich ja sagen wollte, dieses, weil ich habe auch manche Kommentare gelesen, so quasi, ja, Alpine Divorce, das kennt man halt in Österreich so. Das ist halt wirklich, also da sind wir wieder beim Thema sexistischer, dummer Witz.
Ja.
Der nicht lustig ist und den man eigentlich nicht machen muss, aber ich habe davon, und ich bin auch mein Leben lang in Österreich aufgewachsen, noch nie was gehört.
Ich war auch viel unterwegs und ich habe davor auch noch nie gehört. Also es ist bestimmt schon vorgekommen, aber dann gibt es das wahrscheinlich in jeder Sparte. Das gibt es wahrscheinlich beim Autofahren, baue jetzt vielleicht so einen Unfall, dass mein Beifahrer stirbt. Wahrscheinlich kann ich das dann überall eine interpretieren.
Süß.
Nein, ich sag nur, Alpine Divorce ist jetzt, glaube ich, nichts gängiges, kein gängiges Scheidungsmodell in Österreich. Das hat mich dann ein bisschen aufgeregt. Also wie das medial wieder mit umgegangen wird und wie viele Leute sich darüber äußern, die keinen Plan haben.
Ist halt auch sein Name. Also ich will da jetzt auch niemanden verteidigen, nicht falsch verstehen, aber schon sein Name wird gerade, also auf TikTok ist es voll easy rauszufinden. Cool. Und das ist dann schon irgendwie auch heftig.
Und ich gehe davon aus, er ist jetzt kein Mörder, sondern er hat halt alles falsch entschieden. Dem sein Leben ist nicht geil jetzt nach dem.
Nein, das soll keine Entschuldigung sein.
Nein, überhaupt nicht, aber es bringt eben nichts. Sie ist leider tot.
Mhm.
Alles, was danach passiert, wie man den jetzt blamen will, wird es jetzt rausstellen. Ich hoffe, das Gericht macht das mit Fakten. Ich gehe mal davon aus.
Ja.
Und dann ist das Urteil ja wahrscheinlich eh richtig, wie es danach rauskommt.
Und vielleicht regt manche ja zum Nachdenken an, dass man halt einfach sich wirklich nicht so einem Risiko aussetzt. Und wenn rechtzeitig halt einfach nicht dieses, oder auch dieses Thema, das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gehabt mit dem Umdrehen, oder? Dieses, wann kommt der Punkt am Berg, wo man so sagt, hey, ich sehe mich gerade nicht drüber aus, ich habe das auch schon mal mit einer Freundin gehabt, wir beide eigentlich nicht wirklich Erfahrung, wenn, dann bin ich mit dir irgendwie auch so Gipfel gegangen und das war auch ein Tag, ich habe Antibiotikum genommen und es war auf einmal so ausgesetzt und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin schwindelig, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich gehe gerade sicher auf diesem Grat. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich will nicht mehr weitergehen. Und es war voll die schwere Entscheidung, also über das eigene Ego.
Ja.
So, sie war dann auch so, boah, echt jetzt? Und soll man da nicht weitergehen? Und ich so, nein, ich fühle mich halt einfach nicht gut, ich fühle mich nicht wohl. Und dann haben wir umgedreht. Und das ist aber das Gefühl dann, dass man sich da nicht weiter pusht, sondern dass man dann einfach sagt, na, und sonst halt einfach wirklich mit jemandem gehen, der einfach die Erfahrung hat, der einem eine gewisse Sicherheit gibt, der eben vielleicht da irgendwie, wo man sich sichert mit einem Seil oder so, aber das ist einfach ein Riesenthema, dass man da nicht übers Ego stolpert sozusagen.
Und auch wenn es ein Machtverhältnis ist quasi, wo einer eine höhere Ausbildung hat, vor allem in dem Bereich,
oder
wenn du da mit jemandem privat gehst, du bist immer verantwortlich, weil du höher ausgebildet bist.
Das ist ja bei Ihnen jetzt auch, er hat einfach mehr Erfahrung und deswegen.
Genau, das gilt auch schon, auch wenn er keine Ausbildung gemacht hat, aber seit 10 Jahren vielleicht regelmäßig Berge besteigt im Sommer und im Winter, dann ist er höher ausgebildet wie sie oder halt mehr erfahren und dann ist er schuld.
Ja.
Wenn ich mit dir Skifahren gehe und es passiert was, bin ich schuld, weil ich bin Skiführer. Auch wenn wir privat gehen und du mich nicht zahlst.
Ja.
It's a fact.
It's a fact.
Ja. Hat dich was beschäftigt?
Ja. Unsere Kinder sind heute 5 Jahre alt.
Ja.
Happy Birthday. Ich weiß, es ist gar nicht so richtiges beschäftigt, weil das dann auch so ein bisschen mehr noch nachher ins Hauptthema reingeht, da habe ich einfach so ein paar Gedanken, aber ja, es ist wieder sehr emotional für mich, einfach dieses, ich bin so nah am Wasser gebaut die letzten Tage wieder, dass ich mich schon frage, ob das normal ist oder ob was eigentlich gerade mit mir los ist und es kann nicht der Zyklus sein, weil normal würde ich dann sagen, ja okay, die kriegen meine Tage oder ihr PMS oder so, aber das ist es gerade nicht und wirklich, also ich heule. Heute habe ich auch schon wieder geheult, ich habe gestern geheult, ich habe vorgestern geheult. Also ich muss wirklich sehr viel weinen gerade und ich weiß gar nicht, ich kann es mir selber nicht erklären, aber es ist einfach wieder eine sehr emotionale Zeit und auch diese Stunden vor der Geburt, dieses Schwangersein, dieses, dass ich das soweit geschafft habe, auch mit 2 Babys, dann ist es in meinem Kopf manchmal wirklich nach wie vor nicht ganz greifbar, dass in mir einfach zwei Menschen, die einfach komplett fertig, also sein, da sind alle Organe, da sind alle Finger und Zehen dran und so, die werden und sein so aus mir rauskommen.
Es ist echt verrückt,
die Vorstellung. Es ist einfach so ein Wunder und ja, keine Ahnung, das ist so. Ja, wir gehen nachher nochmal drauf ein, oder? Es geht halt um das Thema Hebammen und auch diesen neuen Hebammenvertrag, den es in Deutschland gibt und wie eigentlich da gerade so ein bisschen auch wieder die Frauenrechte halt irgendwie so sukzessive bis sie beschnitten werden. Und da wollt ihr eigentlich nochmal so von meinem Geburtserlebnis und so erzählen und wie wichtig eigentlich die Rolle der Hebammen ist.
Vielleicht bevor wir da reingehen, habe ich nur Beobachtung an mir, die ja vielleicht da auch mit reinschwingt, warum du so emotional bist und so. Vielleicht sind wir zurzeit gerade beide ein bisschen überreizt, weil irgendwie gerade so viel passiert.
Ach echt?
Deshalb muss ich ja immer sagen, so schön die Weihnachtszeit ist, so manchmal ist mir egal, wenn sie wieder vorbei ist, weil einfach jeder Morgen immer, da muss man absichtlich gut drauf sein, absichtlich viel positive Vibes verbreiten.
Das denkst du immer.
Ja, ja. Und es passiert bei uns auch im Dezember immer so viel. Es ist der Wichtel jeden Tag da, der Adventskalender wird aufgemacht, der Geburtstag ist, den feiern wir dreimal mit zwei Familien und mit den Kindern. Dann ist der Nikolaus, dann kommt Weihnachten. Sie
dann
sind überreizt.
Wir,
wir sind überreizt. Und ich hab's gesehen bei mir, vielleicht, dass mein Hirn es auch merkt. Vorgestern bin ich in den Keller runtergegangen, hab was geholt und du hast mir auch gesagt, ich soll was mitnehmen. Und dann bin ich unten im Keller gestanden und hab die ganze Zeit so einen Ohrwurm gehabt von: Hey Gabby, komm mit mir ins Puppenhaus. Miau, 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 miau. Und ich bin da gestanden mit dem Ohrwurm, als wäre so ein, wie heißen die, die Affen, die so mit
scheppern.
Bin ich echt so dumm? Ich weiß nicht mehr, was du mir gesagt hast. Ich habe es eine Minute lang probiert, mir in Erinnerung zu rufen. Hab war nur weg. Den blöden Gabby-Katze-Ohrwurm im Kopf gehabt. Und ich habe wieder raufgemessen zu dir und fragen, was hätte ich für dich nochmal mitnehmen sollen? Und
was war es? Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich weiß schon wieder nicht mehr. Und dann bin ich nur mal runtergegangen und habe das geholt. Also da habe ich gemerkt, vielleicht ist das Gehirn dann ein bisschen an der Kapazitätsgrenze angekommen und man soll vielleicht ein bisschen gemütlicher machen.
Ich merke das auch gerade voll.
Habe ich ja nie beobachtet.
Ich habe auch die Beobachtung mit der Überreizung und zwar auch in unserem Familienleben gerade, dass, ich weiß nicht, ist es, weil die Kinder jetzt wirklich gerade 5 sein und auch nochmal so einen Schub machen, von dem sie seien unfassbar laut gerade. Oder Geil. Dieses Getrampel.
Mir platzt manchmal das Trommelfell, habe ich das Gefühl.
Also jetzt haben wir als allererstes mal mit wirklich entspannte Nachbarn, aber ich glaube, dieses Getrampel, dieses Gelaufe von ihnen, das hören die oben auch. Wir haben Gott sei Dank unter uns die Tiefgarage, aber ich glaube, das übertragt sich ja nach oben hin, dass jetzt mal wirklich der Nachbar, glaube ich, absichtlich angetrampelt hat. Zwar dreimal vorm Schlafengehen. Ich war dann so, leise, geht's doch mal vorne auf die Ballen und nicht hinten auf die Fersen.
Ja.
Und sie müssen am Abend teilweise jetzt auch noch, ich weiß nicht, das ist halt, sie sind im Kindergarten dann eher nur draußen im Garten, aber
sie
ist
sagen
das
selber,
gerade so
wir
wenig?
Müssen noch energielos werden. Und dann laufen sie wie die Gestörten.
Es ist gerade wirklich so. Und dann ist es bei uns in dieser klaren Wohnung, wo ich jetzt auch gerade das Gefühl habe, es ist allerhöchste Eisenbahn, weil es einfach so eng ist gerade und es spielt sich bei uns halt alles in diesen offenen Wohnräumen ab. Also das Kinderzimmer ist klar, unser Schlafzimmer steht einfach nur ein fettes Bett drinnen. Das heißt, alles spielt sich in dieser Wohnküche ab und da läuft alles und es geht alles zusammen. Manchmal sitzt du beim Laptop, gleichzeitig kocht man und irgendwie laufen zwischendurch die Kinder im Kreis. Also es ist manchmal wirklich, also dass ich das Gefühl habe, mein System hebt das gerade nicht da und ich weiß aber auch nicht, wohin ich mich zurückziehen kann.
Es gibt gerade nichts zum Zurückziehen.
Na genau.
Du musst in die Tiefgarage ins Auto sitzen und hast keinen Empfang, wenn du was arbeiten willst.
Und ich merke das jetzt zwischendurch, dass ich einfach, also ich schreie dann auch gerade voll schnell, das tut mir im Nachhinein wieder leid, weil die Kinder ja auch nichts dafür können, aber es ist die Lautstärke, es ist alles gerade und es ist dann auch so diese ganze Frequenz an Dingen, die gerade anstehen. Die Glaubenssätze, also es war jetzt irgendwie wirklich auch so die letzten Tage, vielleicht habe ich ja deswegen so viel geheult.
Ja eben, also ich glaube, so das, was mich beschäftigt hat oder das, was ich beobachtet habe an mir, betrifft uns beide.
Ja. Ich versuche aber auf der anderen Seite jetzt gerade so in der Stadt, oder? Also wir waren jetzt bewusst eigentlich noch nie am Christkindlmarkt, weil ich auch gerade diese, also gerade so am Wochenende denke ich mir sich, Sonntagnachmittag gehen wir auf den Christkindlmarkt. Na, ich gehe fix nicht Sonntag oder Samstag Nachmittag in die Stadt oder auf den Christkindlmarkt, weil ich einfach weiß, es ist einfach extrem viel los. Ich habe heute ein Bild, glaube ich, aus der Wiener Innenstadt gesehen, wo ich mir gedacht habe, so mein absoluter Albtraum, durch irgendeine Gasse gepfercht zu werden.
Ich bin einmal mit ihnen ins Kindertheater gegangen, aber das war ganz cool.
Das war ja unter der Woche.
Dann. Unter der Woche, bin mit dem Radl hingefahren, das Theater und dann wieder heim.
Ja, aber irgendwie die Vorstellung davon und dem setze ich mich gerade gar nicht aus. Im Gegenteil, ich versuche halt für mich daheim zum Beispiel, dass man im November schon den Baum aufbaut, weil man dann echt so ein bisschen mehr davon hat und es nicht so, jetzt muss man nur einen Baum kaufen zwischen die Geburtstage. Deswegen finde ich das cool, dass wir das eigentlich schon so ein bisschen entzerren, Weihnachten, und mehr so dann genießen, unter Anführungszeichen, können. Und ich versuche auch in der Stadt, mich nicht von diesem Stress oder im Verkehr anstecken zu lassen, weil du merkst ja, dass alle Menschen so überreizt sind und so unter diesem Stress stehen. Und da lasse ich mich gar nicht anstecken. Also ich versuche schon, so gewisse Sachen völlig zu meiden. Ja. Und trotzdem ist es viel fürs System.
Ich mich auch nicht. Aber nur gestern haben wir zum Beispiel da in der Filmmesse den Kindergeburtstag mit ihren Kindergartenfreunden gefeiert. Der Lärmpegel ist einfach hoch.
Aber da kann man auch nochmal, also eine Freundin von mir ist dann auch gekommen, die ist Lehrerin in der Unterstufe und die hat gesagt, das ist ihr täglich Brot. Sie fährt dann, wenn sie heimfährt, in absoluter Stille die halbe Stunde mit dem Auto wieder heim und braucht das auch, um wieder ihr System zu regulieren. Und die denkt wirklich Hut ab vor allen Pädagoginnen, vor allen Menschen, die mit kleinen Kindern und mit Kindern arbeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es nicht schaffen, muss ich echt sagen. Ich bin, glaube ich, nicht dafür gemacht.
Ja, ich glaube, es ist hart.
Es ist hart, ja. Mir hat der Geburtstag auch sehr gereicht.
Wahrscheinlich
werden wir
alles irgendwie gewohnt, aber es ist trotzdem.
Aber sie waren sehr happy und es hat ihnen großen Spaß gemacht. Und es war nochmal interessant, unsere Kinder auch nochmal in so einem sozialen Gefüge wirklich mal zu beobachten, auch wie unterschiedlich sie dann sein. Und also, ja.
Miau, 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 miau.
Hey, Gabi, es war ja Gabi Party auch. Das ist das nächste große Ding.
Ist das... Ich hoffe, das ist gut. Ich habe noch keine Folge geschaut, aber es ist anscheinend informativ und ganz okay. Man lernt was.
Ich kenne die
also
Dinge nicht.
Also
darf
mir
da.
Zum Glück so wenig schauen. Einmal in der Woche oder in letzter Zeit eigentlich einmal in zwei Wochen.
Ja,
so.
Voll wenig haben sie jetzt geschaut.
Echt okay. Ja, okay.
Gut, ich habe zwei Bezugnahmen, die ich euch gern vorlesen würde. Und zwar eine E-Mail haben wir bekommen. Vielen Dank dafür. Und zwar schreibt sie, hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank für euren Podcast. Ich freue mich sehr über jede einzelne Folge. Zu euren Gedanken bezüglich der Romy-Verteilung und unpassenden Witzen. Ich bin da ganz bei euch, dass heutzutage so vieles einfach unpassend ist. Ich finde, dass gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine gewisse Verantwortung haben, diese leider nicht immer wahrnehmen. Und eure Beobachtung zum Kabarett zeigt halt leider auch, wie weit der Weg noch ist, der zu gehen ist. Manchmal frage ich mich, ob die Bubble, in der ich mich bewege, dann dazu führt, zu denken, dass wir schon viel weiter sind, als es tatsächlich ist. Ich bin Lehrerin in Wien in einem Gymnasium und sehe da auch eine gewisse Verantwortung. Gleichzeitig merke ich, wie sehr das Elternhaus und die Herkunft sich auf die Gedanken und Glaubenssätze auswirken, die die jungen Menschen haben. Letztendlich können wir halt im Kleinen bei uns und unserem Umfeld beginnen und alles ansprechen, was uns auffällt. Ich möchte euch bestärken, auch nicht an euch zu zweifeln, ihr seht das sicher nicht so eng oder kritisch. Also lasst uns zusammen einen Unterschied machen. Ich wünsche euch eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Alles Liebe.
Cool.
Vielen Dank. Ich finde die auch sehr bestärkend, wenn man sowas liest.
Volle.
Und ja.
Jan hat sie recht. Ich glaube auch, wir müssen als Eltern auch nicht das Weltbild neu erfinden, sondern einfach eine Richtung einschlagen, die wir gut finden. Und dann kriegen unsere Mädels die kriegen ja jetzt schon ganz andere Impulse mit als wir, wo wir klein waren. Wir haben uns quasi ja das Weltbild als Erwachsene, wie das jeder, glaube ich, macht im Erwachsenenwerden, sich ein bisschen selber dann quasi aneignen.
Unsere Eltern auch zum damaligen
logischerweise,
Stand halt sozusagen,
genau. Und je mehr du, glaube ich, für deine Kinder im jungen Alter schon machst, desto besser für die nächsten Generationen, glaube ich. Was man gut und schlecht findet, ist ja natürlich jeden seine eigene Entscheidung. Manche finden konservative Weitergabe besser, manche irgendeine andere progressive, liberale, keine Ahnung. Muss man schauen, was man gut findet. Wir finden was gut und das geben wir die Kinder weiter.
Was ich so spannend finde, was mir jetzt auch, jetzt haben wir ja doch mehr Kontakt nochmal zu anderen Kindern, also auch jetzt aus dem Kindergarten oder sie machen Kurse gemeinsam, so Sportkurse, jetzt auch die Geburtstagsparty und so und man lernt ja dann die anderen Kinder, also die Freunde auch nochmal mehr kennen. Man muss auch sagen, wir hatten jetzt vielleicht dadurch, dass wir so viel arbeiten oder ich weiß nicht, und sie viel bei den Großeltern sind, jetzt auch nicht so, dass viel Kinderfreundschaften oder so schon da sein. Das heißt, mir fallen jetzt
mal... Das fängt ja jetzt erst an, so.
Ja, ich weiß nicht, manche haben das, glaube ich, schon in der Nachbarschaft mehr, ja, oder dass sie mehr spielen. Aber dadurch, dass die zwei ja immer sich haben, fällt uns das nicht so auf, dass wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir noch Freunde einladen für die Kinder, dass sie wen zum Spielen haben. So. Und was mir aber schon auffällt, ist einfach so dieses, dass die Werte, die mir wichtig sein, und das ist einfach, die Kinder bewegen sich mittlerweile halt einfach in einem sozialen Gefüge. Und da gibt's einfach gewisse Dinge, die seien mir wichtig. Das ist so ein gewisses Verhalten beim Tisch, ein gewisses Essverhalten, eine gewisse Höflichkeit, dass sie auch, wenn jemand Hallo sagt, dass sie zwar schüchtern sein kann, aber dass sie dann schon einfach auch grüß, dass sie so auch dieses Bitte, Danke, also wenn mir jemand was schenkt oder was gibt, dass sie einfach ein Danke sagt. Und da gibt's auch voll unterschiedliche Meinungen, dass man Kinder das irgendwie nicht aufdiktieren sollte oder auch dieses Danke, weil es da nicht von Herzen kommt. Ich habe da aber schon so das Gefühl, es ist voll wichtig, natürlich eben dieses Vorleben, weil Kinder natürlich, du kannst ihnen 100-mal Sachen sagen, aber eigentlich beobachten sie uns Erwachsene, also die Menschen, mit denen sie am meisten Zeit verbringen, beobachten sie und sehen es halt, oder das ist auch oft so, wenn sie miteinander streiten, dann können wir da sitzen und sagen, ach krass, das ist unser Streitverhalten. Ja. Die Wörter, die sie verwenden, das ist so, voll. Das sind wie zwei kleine Kopien. Bis hin zu deinem Ausatmen. Ja, genau, das Gestöhne, das Augenverdrehen, also sie nehmen jegliche Regung wahr und machen das dann auf ihre Art, saugen sie es auf und
ja. Aber weiß man auch, manche Sachen, die sie im täglichen Verhalten haben, sieht man dann bei den Freunden, dass, daher haben die das.
Genau, das auch. Und wo man ihnen jetzt einfach schon auch sagen kann, ich finde das nicht cool, was manche Freunde vielleicht so machen. Ich möchte es nicht, dass ihr so seid oder dass ihr so agiert oder gewisse Verhaltensweisen. Wir versuchen ihnen ja immer die eigenen Grenzen vollzulernen mit diesem Stopp. Aber wenn jemand irgendwie haut oder beißt, dass sie einfach das Gefühl haben, sie können sich da einfach selber wehren. Ich habe gestern auch zwei, drei Sachen einfach so beobachtet, wo ein Kind dem anderen Kind irgendwie ins Gesicht tritt und das andere Kind das halt dann irgendwie also so mit sich machen hat lassen. Und ich war dann kurz so entsetzt und so, hey, stopp jetzt, das geht nicht. Und auch, dass ihnen das bewusst ist, dass das nicht cool ist, wenn das jemand macht. Und ihnen das aber auch zu sagen und eben auch so, ich sitze manchmal auch gern mit die Knie heroben beim Essen und hau mir halt mein Essen irgendwie so ein. Kann ich aber nicht machen, weil ich weiß, die Kinder würden dann auch so da sitzen und an mich sofort sagen, Mama, Knie runter oder Mama, Handy weg oder so.
Ja.
Weil mir das halt auch wichtig ist und ich ihnen versuche aber irgendwie vorzuleben und sie würden es halt auch machen, wenn ich so da sitze. Und es gibt halt einfach so Dinge, die man ihnen jetzt einfach schon beibringen darf, finde ich. Bin ich da abgebogen, jetzt habe ich meinen eigenen Faden wieder verloren.
Ich bin da ausgestiegen.
Sorry, das passiert mir manchmal.
Aber es, weil was war das Grund, was war die Grundfrage?
Weiß ich nicht mehr.
Oh Gott.
Ja, egal. Also zu diesem Thema Vorleben, Werte, weitergehen, wie wichtig es ist, dass man halt als Eltern halt den Kindern das irgendwie also mitgibt, so, weil sie Lehrerin ist. Das war mein Grundgedanke. Vielleicht habe ich nicht ausgesprochen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns dahingehend absteigt, dass wir nicht denken, wir spinnen oder wir sehen Dinge zu eng. Wir haben ja bei einer Familienfeier jetzt auch wieder diskutiert mit meinen Geschwistern und so. Das ist dann schon interessant, wo jeder steht. Boah, und so.
Das ist echt krass. Das, was sie gesagt hat, glaube ich, stimmt voll.
Ja.
Wir meinen oft, es ist die Gesellschaft schon so weit in manche Themen und eigentlich ja überhaupt nicht.
Ja.
Also in unserer kompletten Familie, da hätte ich fast sagen, auf allen Seiten viel, viel konservativer, wie ich eigentlich gedacht habe. Ein der jüngeren Generation.
Ja, oft schon. Und auch dieses, wo ich dann auch merke, dass ich so, ich werde wirklich oft so abgestempelt mittlerweile, so als ich, jetzt fängt sie wieder an diskutieren über das Thema. Kann man das jetzt nicht einfach mal lassen am Familientisch? Kann man nicht einfach nur essen?
Ja, und manche Aussagen sind so, wenn einer anfängt, da habe ich ein Video von einer Feministin gesehen, das wird schon so krass abgestempelt als wie hysterisch. Negativ. Wie früher der Freud, der die Frauen hysterisch diagnostiziert hat. So werden heutzutage manchmal von gewisse Menschen Feministinnen.
So wäre ich ja dargestellt.
Ja, das ist auch krass.
Du bist der Progressive. Boah, Sarah hat eh schon so ein Glück mit ihm. Er ist ja eh schon so.
Ja,
der hilft ihr schon so viel im Haushalt.
Ich hab so ein Glück. Ich muss eigentlich nichts da und bin voll der gute Mensch.
Na, ich hab Glück, weil du ja so die so anpasst.
Ja, ist gut. Ja.
Auf jeden Fall haben wir noch eine Nachricht gekriegt, die geht oder nimmt Bezug auf die letzte Bezugnahme. Wir haben uns ja in der letzten
Bezugnahme
Folge
hoch zwei.
Genau, mit einer kritischeren E-Mail befasst, die wir bekommen haben. Und jetzt haben wir eine sehr liebe Nachricht dazu gekriegt und die würde ich auch voll gern vorlesen.
Mhm.
Und zwar, hör gerade eben eure aktuelle Podcast-Folge und fahr tatsächlich gleich mit dem Zug bei Innsbruck vorbei, heimwärts nach Wien. Und ich finde es super schräg, dass ich dabei unabhängig vom Podcast an dich denken muss. Extrem eigenartig, dass man sich mit einer fremden Person verbunden fühlt. Muss auch komisch sein, wenn man Content-Creatorin mit so großer Reichweite ist und sich vermutlich so viele Menschen mit einem verbunden fühlen. Denkst du da manchmal drüber nach? Möchte ich gleich was dazu sagen? Aber warum ich eigentlich schreiben wollte, ich habe mir am Anfang der aktuellen Folge noch gedacht, wie schön ich die feministische Entwicklung von Steff finde. Man merkt total, wie sehr er über die letzten Podcast-Jahre seinen Blickwinkel geöffnet und verändert hat. Umso überraschter war ich, als die Bezugnahme kam, ich finde Steff gar nicht als performative. Und noch eine Beobachtung.
Danke.
Ihr streitet viel weniger oder gar nicht mehr im Podcast als früher. Eure Kommunikation miteinander dürfte sich... also extrem verbessert haben, das finde ich auch voll schön und das ist sicher eine sehr gute Basis für eure Paartherapie. Und jetzt lasse ich dich in Ruhe. So, stimmt, voll die nette Nachricht.
Wir haben früher viel öfter eigentlich Auseinandersetzungen auch im Podcast gehabt.
Ja, das finde ich erst so seit Wochen jetzt. Oder? Ich weiß nicht. Na, aber stimmt.
Danke für die nette Nachricht. Danke, dass jemand auch das Positive sieht.
Ja, ich empfinde es auch so wie sie, dass ich schon sehe, und das habe ich letzte Folge ja, glaube ich, auch gemeint, diese Entwicklung und dass du einfach Dinge mittlerweile aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst, wo du die früher viel mehr angegriffen gefühlt hättest.
Ich habe bei dem Familienfest, wo manchmal erwartet hätten, ich stimme jetzt einfach zu, was sie gesagt haben, habe ich immer gesagt,
ist mir auch
nicht aufgefallen. Hast du das gehört überhaupt? Ja. Du bist ja nicht ganz neben mir gesetzt.
Nein, ich habe es mit einem Ohr, weil ich war ja auch quasi auf der anderen Tischhälfte
weil dann beschäftigt. Weil die hätten teilweise meine Zustimmung einfach erwartet, wie von jedem anderen
mich,
Mann
gell?
Gegen die.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht so. Musst du mal das und das vorstellen. Hm. Dann war klar ausgeredet immer.
Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Fand ich auch sehr schön, weil ich es richtig so...
Also alle Männer am Tisch eigentlich.
Über den Tisch hinweg gespürt habe, dass ich deinen Support habe. Es war voll unterstützend und voll schön. Und vielleicht, blöd gesagt, bringt das voll viel Harmonie in unsere Beziehung, weil ich merke, dass du nicht mehr gegen mich arbeitest da, sondern dass du auch Sachen jetzt aus einem anderen, mehr systemischen Blickwinkel betrachten kannst, dass dir auch auffällt, dass ich eigentlich da nur Ungerechtigkeiten aufzeige, aber dass es eben nicht gegen die persönlich gerichtet ist.
Ich habe ihnen ja probiert klar machen, dass sie selber auch am allerwenigsten vom Patriarchat profitieren. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also es wird oft einfach auch gar nicht nachgedacht. Es sind einfach Floskeln, die man so sagt und jeder weitere Mann, der sich nicht damit befasst, nickend zustimmt und fertig ist geredet. Das ist wie so ein Geplänkel eigentlich. Hat dann keinen Inhalt, aber wenn man da kurz eben was sagt in die Richtung, ja, aber denken wir drüber nach, das hat für die auch einen Nachteil, für die Frau und für den Mann. Und dann fangen sie ja erst eigentlich kurz über das Thema überhaupt nachdenken an. Das war eigentlich da am Tisch der Fall. Das habe ich cool gefunden.
Ja.
Und ich tue das jetzt, habe das jetzt schon öfter gemacht so.
Voll cool. Bin ich sehr stolz auf die. Und schau, es fällt da auf. Also deswegen wollte ich das auch unbedingt vorlesen, weil ich habe mich auch gefreut über die Nachricht. Deshalb vielen Dank an der Stelle. Ich habe es auf Instagram noch gar nicht geschafft zu antworten. Aber wir haben uns beide eigentlich sehr gefreut über die wohlwollenden Zeilen und eben ich empfinde es auch nicht so, dass du performativ bist, weil du ja einfach auch sehr offen und ehrlich und da gehört eigentlich auch voll viel Mut dazu, weil ich weiß super wenige Männer nur, die auch diesen Prozess irgendwie so offen teilen, wie du es jetzt machst oder auch wie ich es mache. Ich bin ja genauso an dem Punkt, dass ich nicht alles über Feminismus weiß und dass ich ja irgendwie immer versuche, mich weiterzubilden oder dazuzulernen und aber eben, wie gesagt, wir, glaube ich, geben einfach Einblick, wie es ist, wenn man sich da halt mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt und was es dann letztendlich ja mit einem macht oder mit unserer Beziehung macht.
Ich würde Ihnen auch erklären, was Gaslighting ist, weil das war ein Kurzthema.
Und das ist nämlich falsch verwendet worden sogar,
ja,
oder?
Ja, genau, ja.
Ja, okay, also vielen Dank für die sehr schönen Bezugnahmen, hat uns sehr gefreut. Hast du noch eine Bezugnahme?
Nein. Ich bin ein bisschen so ein Fettnäpfchen. Ich habe für unsere neue Wohnung ein Ikea-Bett abgeholt, bei was du bei Willhaben reserviert hast. Und mir ist vorgekommen, die schanken mich so ein bisschen beim Abholen so komisch an. Und dann bin ich danach ins Auto eingestiegen und gesehen, ich habe irgendwie so vom Schneuzen so Tempofetzen unter
oder
der Nase.
Oder war es wirklich Rotz?
Ich weiß nicht. Nein, es war Tempofetzen, so ein weißer. Vielleicht war das der Grund, warum sie mich kurz oder im SVK haben sie ein bisschen komisch angeschaut. Das war irgendwie so. Da ist meine Frage, hast du jemanden, den du kurz triffst und dann wahrscheinlich nie wieder siehst, auf das aufmerksam machen? Nicht, oder? Hast du alle komisch anschauen und dann...
Es kommt auf die Situation drauf an. Also manchmal, wenn
man könnte sagen, du hast da was, ne? Ja, ich weiß nicht.
Halt dann schon wieder so unangenehm.
Ist das schon übergriffig?
Nein, übergriffig ist gar nicht. Ich finde es eher sogar nett, weil die Person ist sich dessen ja dann in dem Moment nicht bewusst. Ja, aber ich finde, es kostet einmal für einen selber so Überwindung und ihr tappt mich auch oft. Also eher nur so, dass ich Frauen auf was drauf hinweisen würde, so wie, keine Ahnung, wir haben vor kurzem mal irgendwie eine Frau getroffen, die mit uns dann geredet und dann hat sie voll viel Lippenstift auf den Zähnen gehabt. Und die Bekannte von mir, die neben mir gestanden ist, die hat dann zu ihr gesagt, hey, ich würde gleich sagen, du hast voll viel Lippenstift, weil sie war sich dessen halt nicht bewusst und geht halt dann den ganzen Nachmittag vielleicht weiter so. Und am Abend denken sie sich, danke, dass einfach keiner der Menschen mir irgendwie nur drauf aufmerksam gemacht hat. Oder auch so was Peinliches, wenn man vom Klo kommt und man hat vielleicht den Rock hinten in der Strumpfhose und rennt halt vielleicht so durch die Gegend. Ja. Sowas würde ich immer, da würde ich immer schnell hingehen und sagen, hey, übrigens, aber wenn es jetzt irgendwie so eine Situation ist, wo man irgendwie sich nur kurz trifft, wenn man was holt und dann... Was du dir hätte es ja nicht mal auffallen können, dass du jetzt da einen Popel oder einen Fetzen am Gesicht hängen hast. Da finde ich es manchmal dann awkward, dem jetzt zu sagen, du übrigens, da ist was. So.
Man kann sie einfach so ignorieren, als hätte man es nicht gesehen und dann sieht das im Auto. So.
Und da wieder die goldene Regel, alles was innerhalb von Sekunden oder Minuten zu ändern ist, kann man Menschen darauf aufmerksam machen, so wie, hey, du hast da einen Futzel oder du hast da was zwischen den Zähnen.
Ja, gemeint,
genau. Ja. Aber halt nicht so, weiß ich nicht, irgendwie Körper beurteilen.
Ja. Voilà, witzig. Ich habe dann mit mir selber lachen müssen, als ich im Rückspiel geschaut habe.
Ich finde das manchmal, ich bin so jemand, ich lache ja immer sehr groß und sehr offen und habe immer so einen großen Mund. Und manchmal habe ich halt was zwischen den Zähnen noch vom Essen. Und das sagt mir dann manchmal auch niemand. Und dann irgendwie fällt halt, gehst du aufs WC und dann irgendwie so nach Stunden siehst du, dass du halt den ganzen Tag irgendwas Grünes zwischen den Zähnen gehabt hast und kein Mensch dir irgendwie das gesagt hat.
Ja.
Und ich so, hallo, grüß Gott.
Aber jetzt, du hast ja noch ein Thema mitgebracht, so was uns nochmal kurz zurückführt, wo heute vor 5 Jahren und ein paar Stunden sind ja unsere Zwillinge auf die Welt gekommen. Und da haben wir uns ja auch eine Hebamme voll cool oder die vor allem begleitet, die oft bei uns zu Hause war und davor haben wir einen Hebammenkurs gemacht online, weil da war ja noch Corona.
Geburtsvorbereitungskurs, ja.
Genau, und dann im Krankenhaus.
Ein Hebammenkurs, weil sonst weißt du,
also ja, Hebamme. Ein Geburtsvorbereitungskurs. aber deshalb, na, Spaß. Deshalb fühle ich mich so qualifiziert. Scherz. Und dann auch im Krankenhaus war auch noch eine sehr coole, erfahrene Hebamme. Und jetzt zu den drei Menschen eigentlich, die da uns so cool durchbegleitet haben und vor allem die natürlich. Was hast du heute mitgebracht zum Thema Hebamme?
Ich habe das so ein bisschen mitbeobachtet, dass in Deutschland gibt es einen neuen Hebammenhilfevertrag, glaube ich heißt der, oder? Ja genau, der neue Hebammenhilfevertrag, der seit 1. November in Kraft getreten ist. Und es ist ein bisschen schwierig, das zu verstehen. In Österreich ist die Situation auch noch eine andere, aber in Deutschland ist es so, dass Hebammen sehr viel als freiberufliche Hebammen in Krankenhäusern arbeiten. Und dieser neue Hebammenhilfevertrag in Deutschland ist jetzt halt so, dass sie quasi nicht mehr pauschal jede Geburt irgendwie abrechnen können, sondern halt Geburten, die sie parallel betreuen, da bekommen sie für die erste Frau 80%, für die zweite Frau nur 30% und für die dritte Frau 30% und für die vierte Frau, die sie betreuen, die Geburt betreuen, bekommen sie nur 0% Vergütung. Und jetzt berichten Hebammen darüber.
Aber sie haften trotzdem für alle, die sie
betreuen.
Genau,
sie haben das volle Risiko. Aber im Vergleich zu früher wird jetzt ihre Leistung bis zu 40-50% gekürzt. Und für viele Hebammen ist das halt existenzbedrohend, dass die jetzt einfach sagen, sie können sich das nicht mehr leisten, das Risiko ist zu groß, sie verdienen nur die Hälfte und sie können den Beruf eigentlich so nicht mehr ausüben und jetzt sozusagen den Beruf an den Nagel hängen. Und das finde ich eigentlich so eine krasse Entwicklung.
Plus den bürokratischen Aufwand, sie müssen irgendwie so Protokolle alle halbe Stunde oder alle 5 Minuten, hat irgendwer erwähnt.
Genau, der Hebammenhilfevertrag rechnet nach 5 Minuten ab, der neue. Und das heißt, sie sind bürokratisch jetzt so gefordert, dass sie eigentlich nur noch dabei sind, Formulare auszufüllen, dass sie auch sich diese Belegbögen von den Frauen, die eigentlich gerade die Geburt hinter sich gebracht haben, immer wieder unterzeichnen lassen müssen. Und Joko und Klaas haben ja immer auch diese, wenn sie gegen ProSieben gewinnen sozusagen bei Joko und Klaas gegen ProSieben, hast die Show, okay, und dann kriegen sie ja immer Sendeminuten und die haben auch ein sehr cooles, emotionales Video gemacht, also ich habe vorher schon Rotz und Wasser geheult zu dem Thema nicht ohne meine Hebamme, da gibt es jetzt auch diesen Hashtag und es gibt in Deutschland eine Petition dazu, aber generell ist halt die Entwicklung so und es ist ja uns auch schon so aufgefallen vor 5 Jahren, dass es super wenig freiberufliche Hebammen gibt. Also wir haben auch das Glück gehabt, letztendlich noch eine Hebamme zu finden, die uns dann auch im Wochenbett betreut hat, die mich in der Schwangerschaft vorher betreut hat. Ohne diese Hebamme, wir haben es jetzt vorher gerade auch nochmal so Revue passieren lassen, es wäre alles ganz anders abgelaufen.
Ja.
Also die Hebamme ist zu uns heimgekommen, die hat dann bei mir die Brustentzündung rechtzeitig festgestellt, dass sie rechtzeitig in der Klinik war, sonst hätte die sicher irgendwie stationär sogar bleiben müssen. Ja.
Also ich als externer Beobachter darf einschätzen, ohne die Hebammen wäre es keine natürliche Geburt gewesen.
Man spricht nicht mehr von einer natürlichen Geburt, also einer Spontangeburt oder von einer Vaginalgeburt, ja, genau. Also erstens schon mal genau, meine Erfahrung war, ich bin so an das herangegangen, ich habe es glaube ich eh schon oft erzählt, es gibt eine eigene Podcast-Folge zum Thema Geburt, aber ich habe gedacht, Zwillingsschwangerschaft, ich werde einen Kaiserschnitt kriegen. Plus, es war das zweite Kind im Beckenendlage, ich war so, fix wird es ein Kaiserschnitt.
Arschkarte.
Und dann waren wir im Geburtsvorbereitungskurs. Ich muss aber dazu sagen, mein Gynäkologe, der mich durch die Schwangerschaft betreut hat, war auch sehr offen auch cool und war auch sehr pro spontan Geburt. Aber mich geöffnet für das ganze Thema hat wirklich die Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs. Da bin ich bis heute dankbar, dass sie mich einfach dahin gelenkt hat, dass sie mir Mut gemacht hat, dass sie, die hat mir noch Videos von Beckenendlagengeburten geschickt und die hat mir einfach das Gefühl gegeben, Sarah, du schaffst das, das ist möglich, weil ich habe nicht an mich geglaubt und ich habe so Respekt und auch teilweise Angst einfach davor gehabt und auch ja bis Stunden vor die Zwillinge dann wirklich auf der Welt waren, habe ich nicht dran geglaubt. Ich habe immer gedacht, so jetzt fahren sie mich dann in OB und jetzt machen sie dann diesen Kaiserschnitt.
Ich war an die geglaubt.
Du auch? Du warst auch sehr, du hast ja gepusht. Das ist gut für die Kinder, wenn sie natürlich oder vaginal auf die Welt kommen, weil dann müssen sie sich da schon so ein bisschen so durchfighten.
Das ist auch für dich gut. Hobby gelesen.
Na, aber auch dieses.
Ich bin leise.
ich meine, du warst an meiner Seite, du warst sehr unterstützend, aber wirklich so diese Hebammen, die machen einen Unterschied bei so einem Geburtserlebnis. Und ich kann auch nur empfehlen, ich verlinke es in die Shownotes. Schaut euch dieses Video von Joko und Klaas an, unterschreibt bitte auch diese Petition in Deutschland. Aber Hebammen sind so wichtig für unsere Gesellschaft. Es wird da auch nochmal so aufgezeigt, wenn bei einer Geburt irgendwas schief läuft oder die Frau da allein gelassen wird, einfach in diesem Prozess, und eine Geburt ist eine absolute Grenzerfahrung, dann sind alle traumatisiert. Das wirkt sich am Ende auf das Kind aus, wenn die Mutter traumatisiert ist, das wirkt sich aber auf die Beziehung aus. Es seien auch die Männer traumatisiert, wenn sie mit so einem Geburtserlebnis irgendwie, wenn es nicht begleitet ist, wenn da die Körperperson ist, die es lenkt. Also Hebammen sind so entscheidend für unsere Gesellschaft und es ist so traurig, dass das gerade so beschnitten wird. Dadurch werden Frauenrechte beschnitten, aber letztendlich wird auch in unserer Gesellschaft einfach was kaputt gemacht, was einfach so positive Geburtserlebnisse
wo eigentlich weltweit ja auch auf Deutschland geschaut worden ist und deutschsprachiger, ja, Raum, dass das eigentlich ein Geburtssystem ist.
Mhm.
Ja. Und was auch ein Punkt ist, dass auch deshalb in die Richtung geht, geplante Geburten, deshalb noch mehr Kaiserschnitte,
ja,
weil einfach dann die Zeit nicht da ist, um quasi spontan Geburten durchzuführen, wo halt echt Personal ja auch lang wartet und dann ist man während der ganzen Schicht quasi zur Verfügung. Und das Geplante ist natürlich viel einfacher. Brauchst du einen Arzt, eine Ärztin und ein Team dazu. 19.30 Uhr Kaiserschnitt, 19.35 Uhr Kind ist da. Aber das ist halt auch nicht die Art und Weise, wie man Kinder auf die Welt bringt. Also
keine Wertung. Also
nein,
es ist keine,
ich meine das Geplante, als wäre das jetzt eine Fließbandarbeit. Aber das wirkt halt in die Richtung, wenn ich das Personal wie Hebammen reduziere, Jahr für Jahr, dann geht es in die Richtung, dass man nur noch geplante Geburten mit Kaiserschnitt, ja, machen kann.
Und es ist halt wirtschaftlich besser messbar, weil bei einer Spontangeburt weiß ich ja nie, geht sie 2 Stunden oder geht sie 36 Stunden so. Das weiß ich ja nie, wie lange sind Kreissäle blockiert. Wie du sagst, bei einem geplanten Kaiserschnitt ist es dann halt so relativ klar, man kann es halt gut berechnen, wie lange wird es dauern, ja, wie viele Ressourcen sind gebunden und so. Das ist halt der wirtschaftliche Faktor dann auch. Aber
von sowas darf es nicht abhängen.
Sollte es eigentlich nicht. Ich habe nämlich zum Beispiel auch erfahren, dass der Arzt, der mit mir nur die Spontangeburt gemacht hat mit den Zwillingen, dass der dann 2 Jahre später, glaube ich, weil ich habe den Kontakt einer Bekannten dann weitergeben, die auch Zwillinge, also mit Zwillingen schwanger war und auch gern spontan entbunden hätte, und dann ist es nicht mehr gemacht worden, weil aber anscheinend auch die Hebamme nicht mehr zur Verfügung gestanden sein, weil auch das Risiko für Zwillings-Spontangeburt halt einfach größer ist und da ja auch voll viel Wissen dann irgendwie auch verloren geht, wenn es nicht ausgeführt wird und so. Und eben, wie gesagt, es ist halt natürlich auch risikobehaftet, zur Geburt durchzuführen, und es haften auch Hebamme, wenn was schief geht. Und das war ja bei uns auch ein Faktor, oder? Dass ich zum Beispiel ab einem gewissen Punkt bei der Geburt auf dem Rücken liegen habe müssen, dass man die Herzdöne der Kinder einfach sauber messen kann mit dem CTG. Ich wollte mich aber eigentlich bewegen. Ich wollte eigentlich gern im Vierfüßlerstand sein. Ich wollte mich eigentlich gern, und ihr liegen müssen dann. Ja, und das war aber auch
ja,
so.
Aber es ist ja trotzdem, wenn man die Entscheidung davor schon trifft, dass man in deinem Fall, wenn du jetzt schwanger bist und Zwillinge erwartest, einen Kaiserschnitt macht, ist es ja ein Unterschied, ob du das aus persönlichen Gründen machst, weil du das so willst, ist ja auch voll okay, oder aus ressourcentechnischen Gründen machen musst.
Ja.
Weil wenn einfach,
dann hast du ja keine Wahlfreiheit
ja
mehr.
Bei deiner Geburt war es ja auch so. Man hätte ja, es hat immer wieder so Stufen gegeben, wo man wieder entschieden hat, man kann immer nur einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Worst case hätte man nach dem ersten Kind, das quasi vaginal entbunden wird, fürs zweite Jahr auch einen Kaiserschnitt machen müssen, hätte passieren können. Man hätte auch kurz bevor die beiden kommen, wegen irgendwas auch entscheiden können, weil du es vielleicht auch körperlich nicht mehr ausgehalten hättest, hätte man auch nur entscheiden können, einen Kaiserschnitt zu machen. Man tut sich halt die Optionen alle verbauen, nur aufgrund von Ressourcen. Und das ist halt
traurig.
Und
die Frage, da habe ich auf Instagram ein Video gemacht, das auch heiß diskutiert worden drunter. Ich habe das irgendwie beobachtet. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das in Amerika viel gängiger ist, aber das einfach so mit diesen geplanten BDAs, also dass man halt einfach zu einer Spontangeburt hingeht und sagt, ich will fix eine BDA. Und ich habe eine Freundin, die ist Amerikanerin, da war das auch so. Glaube ich, dass sie beide Male sogar BDAs auch gehabt hat und dass sie mich dann danach gefragt hat, wie fühlt sich's eigentlich an, weil sie jetzt ja nicht gespürt oder halt so, konnte es halt auch nicht genau sagen, und das war dann für mich so crazy. Und dann habe ich nochmal auf Insta oder auf TikTok ein Video, eben, wo auch so eine Influencerin, eine amerikanische, ihre Geburt sehr genau irgendwie mitgefilmt hat, aber auch, dass es halt so ganz ein anderes Geburtserlebnis war, als wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, weil ich war daheim schon irgendwie fast 24 Stunden in den Wehen. Dann sind wir erst in die Klinik oder in den Kreissaal gefahren, und ich war weder geschminkt, noch, es war mir alles auch völlig egal, wie ich ausschaue, also weißt du so. Und die war halt irgendwie in diesem Bett halt top gestylt und so und auch danach. Und ich war so, wow, also wenn ich das vergleiche, wie ihr ausgeschaut habe, und auch so, ob man vielleicht einfach in 100 Jahren dann zum Beispiel auch sagt, boah, man lässt Frauen gar nicht mehr durchgehen durch so einen Prozess, also dass man sagt, hey, da gibt es einfach Betäubung dafür, eine Frau muss diese Schmerzen nicht mehr aushalten, und ob dann einfach ein BDA einfach unter Anführungszeichen standardmäßig geben wird. Und ich fand es voll interessant, was er für, ich habe voll viele Nachrichten gekriegt und auch die Kommentare drunter waren spannend. Manche sind voll pro BDA und andere sagen aber wieder den Vergleich, weil ich das einmal mit dem verglichen habe, dass quasi früher Zähne zum Beispiel ohne Betäubung gezogen worden ist, wo man heutzutage natürlich immer Spritze oder immer Betäubung geben wird. Dann aber dieser Vergleich, dass ja Geburt unter Anführungszeichen einfach ein natürlicher Prozess ist. Der Körper stellt sich hormonell darauf ein, werden die Muskeln weicher und so.
Ich glaube, ja.
Ganz kurz noch, wir beide haben auch über das geredet, jetzt vor kurzem noch, weil du mich gefragt hast, ob ich mich an die Schmerzen erinnern kann und so. Ich weiß, das ist irgendwo in meinem Gehirn, es ist abgespeichert, aber ich kann jetzt zum Beispiel das nicht abrufen. Also ich kann mich jetzt gerade nicht an die Schmerzen erinnern. Ich muss ganz bewusst an diesen Ort in meinem Gehirn gehen. Und da kann ich es manchmal abrufen. Und das schaffe ich aber nicht mal immer. Und dann weiß ich so, war doch sehr schmerzhaft.
Ja.
Aber der Rest ist voll in Watte gepackt bei mir. Das ist voll so, es war alles so schön, es war alles so positiv. Und dann habe ich dich ja gefragt, ob du dich erinnern kannst, wie sehr jetzt zum Beispiel auch die Wunde wehgetan hat oder auch deine Operation im Sprunggelenk. Und hast du gesagt, ja, du weißt sehr genau, wie die Schmerzen sind. Ja.
Genau, ich glaube, das muss man komplett differenzieren. Man darf nicht einen zum Beispiel offenen Unterschenkelbruch mit einer Geburt vergleichen, weil ein offener Unterschenkelbruch ist nichts für das der Körper gemacht worden ist. Mhm. Früher ist man dran gestorben. Heutzutage ist super, dass man unter Vollnarkose mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geführt wird und das operiert wird. Das ist ein super Fortschritt. Würde es blöd finden, wenn man das nicht nutzt, wenn es ja die Technologie gibt, oder? Mhm. Bei einer Geburt, finde ich, muss man das anders betrachten, weil es ist ja eine Frau, ein Frauenkörper, dazu gemacht oder halt in der Lage,
mit der
nicht dazu Aussage. Gemacht, ja. Also in der Lage, also im Gegensatz zu einem männlichen Körper und der Frauenkörper ist halt in der Lage, ein Kind 9 Monate zu entwickeln und dann zu gebären.
Ja.
Auf die Art und Weise, wie es halt anatomisch funktioniert und vorgesehen ist. Dann gibt es wahrscheinlich 2 Lager. Dann kann man das einfach da quasi auch den Schmerz durch eine PDA und so weiter einfach vermeiden oder eben das alles zu vereinfachen für die Frau mit Narkose und mit Kaiserschnitt.
Medizin.
Oder ist es eben gut?
Ja, vereinfachen mit Kaiserschnitt finde ich wieder voll die schwierige Aussage.
Ja, es ist ja ein
Kaiserschnitt
natürlich.
Ist kein einfacherer Geburtsweg.
Ich meine jetzt auch wieder wirtschaftlich und alles vereinfachen und meistens das geht der Kaiserschnitt ja medizinisch auch gut. Das ist ja ein Routine-Eingriff mittlerweile. Aber du weißt, was ich meine. Man darf das nicht, es ist ein natürlicher Verlauf und ein natürlicher Prozess für einen weiblichen Körper.
Mhm.
Oder? Der ist dafür ausgelegt. Wenn man Unterschenkel amputiert werden muss, weder eine Frau noch ein Mann ist dafür ausgelegt, mit einem Bein weniger nach einem Unfall zu leben. Früher ist man dran gestorben. An der Geburt oft auch, aber meistens halt auch nicht. Das darf es die Menschheit ja auch nicht mehr geben.
Mhm.
Und ich finde, deshalb kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Oder? Ich weiß nicht, was richtig ist. Wie du sagst, vielleicht ist es in 100 Jahren so. Man geht ins Krankenhaus und wie wenn man schläft, kommt man dann wieder raus und hat ein Kind in der Hand.
Mhm.
Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Weiß ich nicht. Aber du weißt, auf was ich aussehen will.
Ja.
Und ich habe dir extra deshalb auch gefragt. Ich habe 2, 3 schwere Verletzungen gehabt in meinem Leben. Ich kann mich an die Schmerzen eins zu eins erinnern. Und deshalb habe ich dich gefragt. Und du hast dann gesagt, ja, irgendwie, aber irgendwie auch nicht so ganz. Und deshalb, glaube ich, hast du halt als Frau in der Zeit so einen Hormoncocktail, der halt das begünstigt, damit man sowas Krasses ja einfach auch überhaupt schaffen kann. Oder dass du auch dann entscheidest, okay, ich will vielleicht ein zweites oder ein drittes Kind, wie es auch viele Frauen haben. Man würde ja nie sagen, ich will nur mal so einen offenen Unterschenkelbruch haben. Aber du als Frau sagst ja, ich will vielleicht oder vielleicht auch nicht ein zweites Kind. Weißt du, ich meine?
Voll, wenn es positiv abgespeichert
genau,
werden kann. Es gibt
klar.
voll viele Frauen, die eben leider traumatische Geburtserlebnisse haben. Für die ist es voll schwierig, dann eben sich wieder auf diesen Prozess einzulassen.
Ist voll
oder
klar.
Die wissen,
es gibt immer positive und negative Erfahrungen,
genau.
aber trotzdem kann man die Sachen nicht eins zu eins vergleichen.
Genau. Für mich ist es, glaube ich, in der Hinsicht, und das ist also ein bisschen meine Meinung zu dem Ganzen, dass es voll toll ist, dass Frauen einfach die Wahlmöglichkeit haben, dass Frauen halt einfach sagen können, ich will jetzt einfach, also diese Selbstbestimmung unter
genau,
der Geburt
die
einfach.
Genau, Frau muss es selber entscheiden
genau.
dürfen, immer.
Und was ich aber so schade finde, und das ist so ein bisschen auch dass Geburten, und so ist es mir auch gegangen, ja, bei uns war auch noch Covid, das heißt, es war alles irgendwie abgeriegelt. Wir haben keinen Kreißsaal vorher besichtigen dürfen. Wir haben diesen Geburtsvorbereitungskurs online gehabt. Ich meine, das fand ich jetzt eh nur super. Ich bin auch so froh, dass wir den gemacht haben. Aber dass dieses Thema Geburt so tabuisiert wird und von der Gesellschaft irgendwie so abgegrenzt wird. Ich finde dieses Thema, also es gibt ja 2 Lager, oder? Das andere ist so dieses extreme Klinikgeburten, wo es sehr medizinisch und sehr steril einfach irgendwie abläuft. Und das andere Extrem ist so dieses Thema Hausgeburten. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, so meine Meinung ist irgendwo was in der Mitte, also dass halt jede Frau einfach das wählen kann, worauf sie Bock hat. Und ich finde es so schade, dass wir nicht mehr über Geburten vorher wissen. Also dass zum Beispiel auch bei der Hausgeburt finde ich irgendwie den Gedanken schön, dass einfach auch Kinder mitkriegen dürfen, hey, die Mama, da kommt jetzt einfach das Baby auf die Welt und das dürfen Kinder mitkriegen und nicht so, das ist abgeriegelt und das ist und man weiß eigentlich nicht, was passiert, weil ich war dann auch in diesem Kreis ganz oft so mit dieser Angst, was passiert jetzt als nächstes? Also und ich war mir auch nicht sicher, inwieweit kann ich selber dann noch über mich bestimmen oder bin ich fähig auch zu kommunizieren, was passiert? Ich weiß noch, dass die Hebammen manchmal irgendwie wie so Besteck hergerichtet haben und ich habe ja im Vorfeld auch diese riesige Angst vor so einem Dampfschnitt gehabt, weil ich da so viele Horrorstories irgendwie dazu gehört habe. Und ich habe dann, glaube ich, während der Geburt auch 2, 3 Mal irgendwie gesagt, was macht ihr da? Ich will es wissen. Oder wenn sie geredet haben, dass ich auch, glaube ich, einmal gesagt habe, betrifft es mich, dann will ich Bescheid wissen. Und wenn es nicht mich betrifft, dann geht's bitte raus. Also ich glaube, ich war 2, 3 Mal sehr klar.
Es hat auch der Arzt einmal gesagt, das, was du in der Phase des das der Geburt gesagt hast, quasi, wie schaut mein Damm aus, hat er zu der Phase noch nie gehört von Frau.
Das war mir sehr wichtig. Und aber das war auch, weil mich diese Hebamme so besteigt hat im Geburtsvorbereitungskurs, über dass ich selbstbestimmt sein darf, dass ich sagen darf, was in diesem Kreißsaal passiert. Ich bin in dem Moment die wichtigste Person und alles, was mich betrifft, will ich wissen und alles, was mich nicht betrifft, will ich nicht wissen und es soll auch woanders geklärt werden. Also da sollen sie dann rausgehen und das habe ich echt zwei, dreimal noch sehr klar äußern können. Aber das war auch nur, weil ich besteigt worden bin, weil ich das Wissen gehabt habe, weil ich aufgeklärt worden bin und ich glaube, dass eben jetzt eine nächste Geburt, die haben wir, da würde ich auch nochmal ganz anders rangehen. Und das finde ich manchmal so schade, dass man Frauen da allein lässt mit diesem Thema. Und da sind Hebammen, um jetzt das ganze Thema irgendwie auch zu schließen, so extrem wichtig und haben so eine besteigende Rolle. Und deswegen musste ich vorher wieder so weinen, weil immer, wenn ich das eigentlich sehe, dass Frauen sich miteinander verbinden und füreinander da sein, dann muss ich weinen mittlerweile.
Weißt du, woher das Wort Hebamme kommt?
Na?
Habe ich nachgeschaut extra dafür, vom Althochdeutschen heb, vorheben, also quasi empfangen. Und Amme heißt ja Großmutter eigentlich.
Ja.
Das heißt, es sind eigentlich quasi immer die Frauen in zwei Generationen über dir oder eine, die das schon mal quasi mitgemacht haben und die, die halt Erfahrung gehabt haben, die halt früher höchstwahrscheinlich bei mehreren Geburten live dabei waren und deshalb ihr Wissen für die genutzt haben.
Für mich haben Hebammen auch irgendwie voll was Mütterliches. Also in so einer Metaperspektive ist es für mich wie so eine mütterliche Energie, die ich da spüre.
Ja, warum das so. Midwife heißt auf Englisch, weiß ich eigentlich nicht.
Das war interessant. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass der weibliche Körper ja ab einem gewissen Alter in die Menopause geschickt wird, sozusagen, damit eben dieses Wissen nicht verloren geht, weil eben früher Frauen doch bei Geburten auch vielfach gestorben seien und dass dann quasi so dieses Risiko beschränkt wird, dass Frauen einfach nur in einem gewissen Zeitraum ihres Lebens halt gebärfähig seien und dann in die vielleicht ist das ein absoluter Blödsinn, was ich da jetzt erzähle, ich kann die Quelle nicht mehr verifizieren, aber ich fand es irgendwie sehr einleuchtend und dann in die Menopause gehen, damit sie dann quasi jüngeren Frauen wieder das Wissen weitergeben können und das kommt ja wieder, dann passt wieder zu dem Begriff Hebamme.
Ja, und macht wieder biologisch ja auch irgendwie Sinn, oder?
Ja. Ja, wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes, schaut euch das gerne an und ich glaube, dass Hebammen eine sehr wichtige Rolle für unsere Gesellschaft haben, weil am Ende des Tages ist jeder Mensch, ob er feministisch eingestellt ist oder nicht feministisch, ist von einer Frau geboren worden.
Auch der Friedrich Merz.
Auch Friedrich Merz.
Gibt es männliche Hebammen?
Ich glaube, ist immer mehr im Kommen, ja.
Okay. Es gibt ja Hebammen oft, die keine eigenen Kinder haben und sind trotzdem Hebammen.
War ja bei mir auch so. Meine Hebamme, die mich im Wochenbett betreut hat, war noch keine Mutter.
Genau.
Und ich fand es trotzdem sehr wertvoll, was sie mir. Also es ist kein Muss, finde ich.
Ja. Okay, voll spannend. Falls ich irgendwas gesagt habe, was jemand nicht richtig findet, gern sagen. Ich probiere einfach gleich als Mann über die Geburt zu reden mit dir.
Ich würde sagen, da du ja einen Hebammenkurs gemacht hast. Naja, Spaß.
Ich weiß nicht, wenn wir auf ein Segelschiff wären, das 3 Monate durch den Atlantik düst und du da gebären müsstest, aus irgendeinem blöden Grund, dass man es so getimt hätte, bin ich auf jeden Fall zur Hilfe da. Also ich wäre nicht an deinem Kopfende, sondern ich würde am Beckenende mit dir probieren, das zu schaffen.
Ist gut zu wissen.
Wollte die live festhalten.
Ich finde es immer so witzig, wie du Freunden von uns, die vom Beckenrand aus kein Geburt erlebt haben oder an den Männern, wie du dann immer Tipps geben hast. Ich war immer so, boah, Steff, das ist eine Geburt hinter dir. Ja, eine doppelte, aber.
Aber jetzt war da ein Kollektor in der Filmwelt, der wird ja jetzt auch, oder vielleicht ist er schon Vater geworden. Den habe ich 2, 3 so Sachen gesagt, mit der weichen Flasche für die Frau, mit den Snacks und der Cola und so, also alles, was halt ich weiß, was bei dir super war. Und ich gesagt, danke, er hat die weiche Flasche da schon gekauft, damit sie in jeder Position gut trinken kann.
Ja, die war sehr wichtig.
Ja. Hoffentlich
die Datteln
hilft es ihnen auch. Mehr sage ich dazu nicht.
Du kannst
mehr kann ich dazu auch nicht beitragen.
So, was ist, wenn du so einen Hebammenblock sonst noch.
Vielleicht hat das voll helfen, vom männlich kuratierten Hebammenblock, wo einfach mal Väter vielleicht ein bisschen drüber lesen.
Das war ja in unserem Geburtsvorbereitungskurs.
Thema bin ich schon wieder ein bisschen draußen.
Gab es ja auch einen Mann, weißt du das noch? Von diesem Eltern-Kind, wir haben das über das Eltern-Kind-Zentrum Innsbruck gemacht und da gab es dann einmal einen Part, wo wirklich die Männer sich zurückgezogen haben.
Ah,
da
ja.
habt ihr so ein Männergespräch geführt, wo auch ein erfahrenerer Mann quasi gesagt hat, wie er es erlebt hat, was er euch für Tipps mitgeben kann und so. Und dann so unter Männern quasi das Gespräch stattgefunden hat. Ja. Gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch jetzt schon mal frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ein schönes Fest. Lasst euch nicht stressen, ob ihr mit euren Freunden feiert, ob ihr in Familie feiert. Es gibt da Menschen, für die Weihnachten ein belastendes Fest ist. Wir sehen euch. Wir hoffen, ihr bekommt diese Tage dann, die manchmal auch gar nicht so leicht sein können, auch gut rum. Und könnt ihr euch irgendwas Gutes tun.
Und dann nur die Phrase, die ich überhaupt nicht mag. Rutscht gut.
Genau. Aber eben, Weihnachten ist nicht für alle immer schön und angenehm und deswegen da oder manche feiern Weihnachten ganz allein. Wir sehen euch, wir wünschen euch trotzdem irgendwie schöne Weihnachten.
Man kann auch mal Nein sagen.
Immer sehr wichtig, auch in diesen Zeiten sich in Erinnerung zu rufen.
Genau.
Und wir wünscht uns, drückt uns die Daumen, dass der Umzug gut verläuft, dass wir uns im Jänner wieder hören. Na, alles war Spaß, aber
schon funktionieren.
Macht's vielleicht das Rauhnächte-Ritual, ich kann es sehr ans Herz legen, in dieser Zeit einen Gang runterzuschalten, das Handy wegzulegen, die Streaming-Abos vielleicht irgendwie einmal runterzufahren und einfach in Stille gehen, zu reflektieren über das alte Jahr, sich
außer
Gedanken machen.
Außer natürlich nicht eure Podcast-Streaming.
Auch
Plattform,
die kann
man,
müsst
ihr auf jeden Fall aufrechterhalten.
Auch die kann man über die Feiertage mal runterdrehen und sich einfach so ein bisschen was Gutes tun, raus in die Natur gehen, gutes Essen. Lasst euch gut gehen und wir freuen uns, wenn wir uns 2026 wieder hören.
Und abschließend noch ein Weihnachtsgeschenketipp, der Sinn macht. Ein Ticket für Podcast am Berg 2026.
Ich meine, du sagst irgendeinen Spendenaufruf oder so.
Ja, spenden kann man natürlich auch.
Ich meine, das ganze Jahr allerdings auch.
Genau. Zu Weihnachten sein.
Vielen Dank für eure Treue in diesem Jahr wieder, für eure vielen Nachrichten, für eure Bewertungen. Ihr könnt uns auch weiterhin bewerten. Wer das noch nicht gemacht hat, könnt uns nur ein Weihnachtsgeschenk machen und uns auf sämtlichen Plattformen vielleicht bewerten oder einmal eine schriftliche Bewertung wieder dalassen. Und ansonsten freuen wir uns über eure Themenvorschläge, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns über den Austausch mit euch und dann
fragen wir mal, ob ich schon alle Weihnachtsgeschenke habe.
Brauche die nicht fragen, du hast noch keine Weihnachtsgeschenke. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Nein, die kriege ich erst zu Heiligabend.
Oh, ja. In diesem Sinne, macht's es gut. Wir hören uns 2026.
Frohe Weihnachten. Tschüss.